zwei Wochen ohne Bases Loaded und genau in dieser Zeit fangen die Minnesota Twins an zu rollen. Winning Streak nach 12 Spielen erst beendet worden. Lag's an Max Kepler, denn der hat mit dem Winning Streak richtig abgeliefert. 2 Home Runs, 11 RBIs und zwischendurch war er noch Matchwinner gegen die White Sox. Bei den White Sox hat sich nichts geändert. Die sind weiterhin das absolute Sorgenkind der MLB mit dem schlechtesten Rekord und kämpfen um diesen Titel mit den Colorado Rockies und den Miami Marlins. Überraschenderweise haben die Oakland Athletics nichts mit diesem Rennen zu tun, denn die kratzen an 500er Baseball. Nur schade, dass es die wenigsten interessiert. Gerade mal 5637 Fans pilgern durchschnittlich ins Coliseum. Dennoch, die MLB ist auf dem Vormarsch. 26.500 Zuschauer wandern im Schnitt zur MLB die Saison. Bester Wert seit 2017 und auch die TV-Zahlen steigen. Es läuft also. Es läuft auch bei uns, denn wir sind, wie gesagt, zurück nach einer einwöchigen Feiertagspause und damit willkommen zu einer neuen Folge Bases Loaded. Grüße gehen hoch in den Norden nach Hamburg, wo ich demnächst mit meinem Preußen Münster zu Gast sein werde beim HSV, bei dir, Lukas. Grüße gehen raus.
Hallo, Niklas. Ja, Fußball ganz kurz, Preußen Münster. Also es freut mich sehr, dass du den Verein, meinen Heimatverein für dich entdeckt hast. Tatsächlich bist du natürlich, so wie es aussieht, in der nächsten Fußballsaison sehr herzlich eingeladen und dann schauen wir uns vielleicht erstmal Fußball im Volkspark an und danach im Ballpark bei uns bei den Steelers. Ja, vielleicht Playoff-Baseball oder so.
Das wäre eine Sonderfolge auf jeden Fall wert. Beide mit Mikrofon, einmal im Fußballstadion und einmal dann bei den Steelers im Ballpark. Aber es ist gerade sehr, sehr extrem, wie Preußen abliefert. Aus der 4. Liga direkt aufgestiegen in die 3. Liga, jetzt 2. Platz. Also es ist schon ein bisschen verrückt, was da gerade abgeht. Und man merkt es in der Stadt gerade auch.
Auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt hier am Wochenende das Derby HSV St. Pauli mitgemacht. Da ist die Stadt immer im Ausnahmezustand. Es gab sogar ein weiteres Derby, also wo wir gerade bei der Stadt Hamburg bleiben. Die Steelers haben gegen die Wild Farmers gespielt in der Baseball-Bundesliga. War auch sehr, sehr gut anzusehen. Und von daher war es für mich wieder ein sportliches Wochenende. Und du hast hoffentlich auch das Wochenende und den Feiertag gut genutzt.
Auf jeden Fall den Freitag gut benutzt. Ich muss aber noch eben auf die Hamburg Steelers eingehen. Schreibt es euch schon mal auf und ihr müsst bei der Folge besonders gut aufpassen. Wir haben nämlich zwischendurch noch mal ein Gewinnspiel versteckt. Das schon mal als kleiner Teaser. Feiertag gut benutzt, Radtour gemacht, aber ohne Alkohol selbstverständlich, vorbildlich unterwegs gewesen. Und jetzt ist der nächste Feiertag ja auch schon wieder kurz vor der Tür. Ich liebe den Mai, nur Feiertage, mein Geburtstag zwischendurch. Also den Mai, einer meiner Lieblingsmonate, selbstverständlich.
Genau, sehr schön. Ja, und ich hoffe, du hast auch ein bisschen MLB verfolgt am Wochenende, oder hattest du dafür keine Zeit, nur Fahrradtouren alles gemacht hast?
MLB wurde geschaut, das Wochenende, ja, wir können mal kurz ein bisschen die Headlines runtergehen vom Wochenende. Die Serien, die am Wochenende ja über die Bühne gegangen sind. Die Pirates haben die Rockies wenig überraschend in der Serie geschlagen. Die Nationals, die waren allerdings überraschend. Die haben nämlich die Toronto Blue Jays geschlagen. Stehen jetzt 17-17, auch eine große Überraschung. Guardians mit 2 Siegen gegen die Angels, die ja jetzt mittlerweile leider ohne Mike Trout auflaufen, der 3 Monate wahrscheinlich fehlen wird. Die Rays sweepen die Mets zu Hause. Mariners stürzen die Astros weiter in die Krise und gewinnen die Serie. Und ja, die Rangers besiegen meine Kansas City Royals.
Ja, und die Twins haben die Serie gegen die Red Sox geholt. Nachdem die 12-Game-Winning-Series der Twins geendet ist beim 9-2 beim Finale der Serie gegen die Red Sox, die White Sox gewinnen endlich mal wieder eine Serie gegen die auch sehr enttäuschenden St. Louis Cardinals. Die A's besiegen die Marlins und prügeln den Männern aus Miami am Samstag 20 Runs rein. 20 Runs rein, genau so. Die Orioles haben die Reds gesweept Die Padres haben einen neuen Zugang, Luis Arraez, und haben gleich mit ihm die D-Backs besiegt. Und die Phillies kriegen die Giants aus dem Weg. Das war das MLB-Wochenende. Niklas, was war dein Moment der Woche? Vielleicht auch sogar von diesem Wochenende oder?
Ja, von
was
diesem
hast du dir
Wochenende. Tatsächlich ist mir jetzt von diesem Wochenende erstmal nicht so großartig. Ah, doch, wenn vielleicht einen Moment, du hast es gerade schon kurz angedeutet, Luis Arraez jetzt bei den San Diego Padres, der zweifache Betting Champion, ist nach San Diego getradet worden. Da gab es einen ziemlich lustigen Moment in den Minor League. Und zwar waren zwei Spieler, die in dem Trade involviert waren, die jetzt nach Miami gehen. Die standen in den Minor Leagues, ich weiß jetzt nicht, Double A, Triple A, keine Ahnung. Auf jeden Fall standen beide auf der Base und dann kam auf einmal die Auswechslung. Beide Spieler mega verwirrt gewesen. Und dann wurden die informiert, ey, ihr seid gerade getradet worden, ihr müsst nach Miami. Und sind dann vom Feld genommen worden, im Dugout gegangen, ihre Tasche genommen, abrichtet ab im Flieger und schön mit Öl. Also das war von diesem Wochenende, ich glaube, Samstag oder Freitagabend ist es gewesen. Das war sehr, sehr lustig.
Ich habe das auch gesehen. Und darüber, über dieses Video, was mir dann über einen Algorithmus reingespült wurde, habe ich dann erst rausgefunden von dem ganzen Trade und so. War eine witzige Situation auf jeden Fall. Stell dir vor, du stehst auf dem Platz und dann wird dir gesagt, ja, ciao Kakao, pack deine Sachen und geh.
Das war ziemlich lustig. Aber ich will noch eine zweite Sache noch mal eben kurz mit reinnehmen. Das war nämlich dann letzte Woche, wo wir nicht aufgenommen haben. Ich nehme noch mal wieder mal mit Dodgers mit rein. Das war nämlich auch eine Geschichte. Otani war ja zwischenzeitlich mal, beziehungsweise es wurde ja vermutet, dass Otani im Flieger sitzt Richtung Toronto. Und es war ja nur ein Manager, der da drin saß. Aber es war der meistgetrackte Flug zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und jetzt war Otani dann vorletzte Woche das erste Mal in Toronto zu Gast, ist also wirklich nach Toronto geflogen. Beim ersten At-Bat wurde er natürlich dann komplett ausgebucht von den Blue Jay Fans. Und ja, Otani hat direkt einen Home Run rausgeschlagen, kam dann zurück ins Dugout und die Dodgers-Spieler haben auch ihn einfach ausgebucht. Also das war auch eine sehr, sehr lustige Aktion.
Tolle Teammates.
Nicht ausgebucht. Sehr coole Aktion auf jeden Fall. Lukas, aber jetzt habe ich hier zwei Momente einmal präsentiert. Was ist bei dir denn hängen geblieben?
Mein Moment der Woche, ja, okay, ich habe einen Moment der letzten zwei Wochen rausgesucht. Tatsächlich war der Moment aber vom vergangenen Wochenende. Ich habe es auch gerade schon so ein bisschen angeteasert. Mein Moment der Woche war bei den White Sox, beziehungsweise ich glaube, die haben in St. Louis gespielt, also war es eigentlich bei den Cardinals. Aber da war nicht ganz so schönes Wetter. auch noch verspätetes Aprilwetter anscheinend. Es gab einen Rain Delay in dem Spiel von ganzen geschlagenen 3 Stunden und 3 Minuten. Also da hat es wirklich geschüttet und das Spiel war schon in Extra Innings im 10. Inning. Es war die Situation, Bases loaded, 2 outs und es stand 6-5 für die White Sox. Bis dahin ganz gut, die White Sox, waren kurz vorm Sieg oder eben auch die Cardinals kurz vorm Walk-Off-Sieg, Bases loaded, konnte noch alles passieren. Dann wurde der Rain Delay gecallt. Wie gesagt, 3 Stunden hat das Ganze gedauert. Als das Spiel dann wieder losging, Playball gerufen wurde, hat man bei den White Sox noch den Pitcher ausgewechselt. Tanner Banks kam als Closer für die Sox rein. Und startete direkt mit einem Strike aus dem At-Bat zuvor, vor dem Rain Delay. Wenige Minuten später ging das Spiel dann zu Ende. Er hat, glaube ich, drei Pitches insgesamt noch gebraucht. Hat er den Batter ausgestrikt durch einen eigentlich offensichtlichen Ball, der fälschlicherweise dann als Strike gecallt wurde. War auch noch eine kuriose Situation. Aber das war, wie gesagt, mein Moment der Woche, da ich dachte, ey, da wartest du 3 Stunden, machst dann 3 oder 4 Pitches und gehst dann wieder nach Hause. Wildes Ende eines Spiels, finde ich.
Geile Story auf jeden Fall. Ich habe zwei Fragen. Frage Nummer 1 ist eigentlich, aus welchem Grund bleibt man als Fan für so eine lange Zeit noch im Ballpark? Und Frage Nummer zwei möchte ich ganz gerne mal wissen, wenn dann der Umpire falsch gecallt hat, ob vielleicht der Flieger im Nacken saß.
Der Flieger, ja. Also auf deine erste Frage, ich weiß gar nicht, ob da ehrlich gesagt dann noch nach 3 Stunden Fans im Ballpark waren. Ich würde, glaube ich, vielleicht irgendwie mit zwischendurch mal einen Hotdog holen, die Frau anrufen, quatschen, wie es mit ihr geht, vielleicht die Kinder vom Kindergarten abholen oder so. Und dann kannst du nach 3 Stunden wieder hinfahren, wenn du dann noch Lust hast. Also so würde ich es vielleicht machen. Und tatsächlich war das so ein bisschen die Diskussion oder ja, die Kommentare im Netz, wo die Leute gesagt haben, ey, der Amp wollte auch einfach nur nach Hause, hat dann einfach gesagt, komm, Strike, gehen wir alle, packen unsere Sachen. Ja, sollte man natürlich nicht auf dem Level von ausgehen. Vielleicht hat es aber unterbewusst eine Rolle gespielt, ich weiß es nicht.
Ja, krass auf jeden Fall. Das ist schon hart, wenn du da so lange wartest und dann geht das Spiel in ein paar Minuten dann vorbei. Ja, ich denke, geile Storys auf jeden Fall waren geile 2 Wochen mit Baseball, wo wir jetzt nicht drüber gequatscht haben. Und umso mehr freue ich mich jetzt auch mal eben kurz auf die Serien jetzt vom letzten Wochenende einzugehen, weil es war für mich als Dodgers-Fan eine spannende Serie stand bevor und die ist glücklich ausgegangen. Denn die Dodgers hatten die Atlanta Braves zu Gast. Und ich glaube, das war mit Abstand die heiß erwarteteste Serie des gesamten Wochenendes. Die Dodgers, wie gesagt, haben gesweept. Ich hatte vorher ein 2 zu 1 getippt für die Dodgers, genauso wie du, Lukas, auch. Und auch die Community ist mit uns gegangen. 67% haben den Dodgers die Daumen gedrückt. Oder Daumen gedrückt würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen, aber haben auf den Sieg der Dodgers getippt. Sweep haben, glaube ich, dann damit die wenigsten mitgerechnet und das tut natürlich den Dodgers echt gut. Ich will mal auf die 3 Spiele kurz eingehen wollen. Spiel 1 war mit Abstand das knappste und engste Spiel, 4 zu 3 ausgegangen nach 11 Innings und ja, den Sieg geholt hat Dodgers Rookie Sensation Andy Pires, der im Spiel 1 entschieden, ein Walk-off-Single im 11. Inning, hat damit Will Smith den entscheidenden 4. Run zum 4 zu 3 gebracht. Ronald Acuña Jr. hat seinen 2. Home Run im Spiel geschlagen. Im 8. Inning hatte damit dann das Spiel ausgeglichen. Im 10. Inning gingen die Braves sogar noch in Führung durch Garcia. Und ja, Otani hat das Ganze dann ausgeglichen und dann, wie gesagt, Páez die Entscheidung gebracht. Spiel 2 war dann eine deutlich entspanntere Angelegenheit für mich als Dodgers-Fan. Die Dodgers haben 11 zu 2 gewonnen. Und es war die Nacht von Max Muncy. Max Muncy in dem Spiel mit 3 Home Runs insgesamt, 4 RBIs und dazu noch Tyler Glasnow, der ist wirklich bockstark aktuell unterwegs, hatte 10 Strikeouts in 7 Innings. Nach 4 Innings stand es schon 7 zu 1 für die Dodgers. Nach 8 Innings stand es 10 zu 2 für die Dodgers und dann, wie gesagt, Endstand 11 zu 2. War wirklich eine Dominanz von den Dodgers. 5 Home Runs und Braves kein Home Run. 16 Hits für die Dodgers zu 6. Und 33 Total Bases für die Dodgers gegen 9 der Atlanta Braves. Ja, und dann Abschlussspiel, Sonntag, 5 zu 1 für die Dodgers, war sogar Free Game of the Day, also da hat die MLB richtig einen rausgehauen und war Showtime von Shohei Ohtani im Spiel 3, nämlich mit 4 Hits bei 4 At-Bats, 2 Home Runs, 3 RBIs und dann zu Ohtanis Home Run kam noch Teoscar Hernandez und Ozuna von den Braves. Single Home Run reichte dann zum zwischenzeitlichen 4-1 nicht mehr aus. Ja, Fazit von dieser Serie, von der heiß erwarteten Serie. Mega überzeugender Sweep der Dodgers. Hätte ich vorher echt nicht gedacht, dass es so kommt, dass ein Sweep gegen die Braves, die ja jetzt auch kein Kanonenfutter sind. Offensiv haben die Dodgers abgeliefert. Starkes Pitching, wie er gesagt, der ist noch mit 10 Strikeouts in 7 Innings. Und ja, absoluter Statement, Sweep der Dodgers gegen Mitfavoriten der National Championship. Und einen Satz will ich nochmal zu Andy Páez verlieren. Wie gesagt, Rookie, Matchwinner aus Spiel 1. Und gibt es auch eine lustige Story zu Andy Páez. Er wäre fast nicht mehr bei den Dodgers gelandet. Er wurde nämlich, sollte mit 2020, der war noch ein Teenager, ist jetzt 23, also zurückgerechnet 19 oder 18 dann gewesen sein. Sollte er zu den Angels getradet werden, in einem Trade wäre er überhaupt gewesen. Und kurz vorher haben die Dodgers dann die Mets geholt, aus dem ist ja auch bekanntlich ein bisschen was geworden. Und damit fiel der Trade mit Andy Paz ins Wasser und ja, jetzt läuft er für die Dodgers auf und recht erfolgreich, 23 Hits, 4 Home Runs, 12 RBIs, 3,19 mehr Betting Average, aktuell in seinen ersten 18 Spielen und ja, der Kubaner liefert echt stark aktuell ab.
Ja, auf jeden Fall. Also die Frage wäre da vielleicht an der Stelle gewesen, ob er dann bei den Angels, hast du gesagt, ne? Ob er da vielleicht genauso oder sogar noch eher und mehr durchgestartet wäre, weil er ja potenziell vielleicht mehr Spielzeit bekommen hätte. Aber nichtsdestotrotz, also wie gesagt, nur eine Überlegung dazu, nichtsdestotrotz natürlich super Start für den Jungen. Ja.
Überlegung, wo ich mir keine Gedanken zu mache, ich bin glücklich, dass er bei den Dodgers ist.
Genau. Genau, dann hatten wir als nächste Serie hatten wir die Tigers gegen die Yankees. Das haben die Yankees 3-0 gewonnen, haben die Tigers gesweept. Niklas, du hast ein 1-2 vorausgesagt, genauso wie ich. Die Community war da mit 84% für die Yankees ein bisschen, ja, wahrscheinlich ein bisschen positiver gestimmt als wir beide. Und tatsächlich so
positiver, so bitte? Die haben uns outgecallt, die haben uns geschlagen, die haben einen klaren Sweep vorausgesagt. Also,
ja, komm mal, es waren jetzt keine 90%, Leute.
Müssen wir nochmal festlegen, die Community einen Sweep callt ab wie viel Prozent? Wobei ich bei 84% würde ich schon sagen, dass die Community eher Sweep gegangen ist.
Ja, nee, 85 wären es gewesen.
Okay, dann setzen wir die Grenze jetzt bei 85. Also, liebe Community, alles, was unter 85% ist, spricht dann immer für ein 2-1. Und alles, was drüber hinausgeht, bedeutet dann Sweep. Also, ihr habt auch ein 1-2 getippt.
Genau, so, dann hätten wir das geklärt. Nee, aber wir beide sind ja sowieso bekennende Tigers-Sympathisanten. Von daher mussten wir da natürlich für einen Sieg die Tigers tippen. Das ging ja gar nicht anders. Ne? Nee, aber tatsächlich haben die Yankees die Tigers gesweept. Aber in doch dann am Ende überraschend engen Spielen. Spiel 1 ging 2-1 für die Yankees aus. Reese Olsen und Marcus Stroman standen sich auf dem Mount gegenüber sozusagen. Und das ganze Spiel war im wahrsten Sinne des Wortes ein Thriller. Im sechsten Inning erst gingen die Tigers auf Scoreboard mit einem Walk bei Bases Loaded. Und daraufhin haben anderen auch Stroman vom Mount genommen und Ian Hamilton kam rein. Und ließ dann bei den Bases Loaded auch keinen weiteren Run zu. Also das Ganze hat schon mal geklappt. Die Tigers hielten dann diese knappe 1-0-Führung bis zum 9. Inning, bevor Judge und Verdugo mit einem sehr gut gelegten Bunt auf Second und First kamen. Giancarlo Stanton brachte dann mit seinem Double Judge zum 1-1 und Verdugo auf die Third Base. Und Anthony Rizzo hat ein Walk-Off-Single zum 2-1 Yankees-Win geschlagen. Aber wie gesagt, das war schon ein sehr, sehr enges Spiel 1 der Serie. In Spiel 2 standen sich Casey Mize und Clark Schmidt auf dem Mount gegenüber. Und wieder war es Anthony Rizzo, der nicht nur das erste Spiel per Walk-Off, sondern auch das zweite Spiel mit einem 3-Run-Home-Run im dritten Inning zum dann 5-1 Stand holte oder da eben gepunktet hat. Bei weiteren Runs haben die Tigers noch aufs Scoreboard im vierten Inning gebracht, aber das reichte ja nicht mehr. Somit ja, hat sich Rizzo erneut zum Matchwinner des Spiels herauskristallisiert. Und kleine Side-Info, Aaron Judge wurde im siebten Inning ejected, nachdem er sich ja ein bisschen überschwänglich über einen Strike-Call aufgeregt hatte. Das war in seiner Karriere auch die erste Ejection. Aber da sollte er sich in nächster Zeit vielleicht ein bisschen zügeln. Insgesamt Spiel 2 ging dann 5-3 für die Yankees aus. Spiel 3, da standen sich Skubal und Nestor Cortez gegenüber. Mein lieber Freund Nestor Cortez hat leider keinen Fake-Pitch gemacht in diesem Spiel. genau, aber hier natürlich auch von den Namen her allein schon zwei Top-Pitcher für Spiel 3. Cortez mit bockstarken 9 Strikeouts in 6 Innings und Skubal sogar mit 12 Strikeouts in diesen 6 Innings. Das ganze Spiel ging dann 8 Innings insgesamt, wurde wetterbedingt abgebrochen. Judge hat seine Ejection direkt wieder gut gemacht oder sein Fehlverhalten direkt wieder gut gemacht, indem er im ersten Inning direkt erstmal einen Home Run rausgehauen hat. Cabrera brachte im zweiten Inning die Yankees mit 2-0 dann in Führung. Und im siebten Inning glichen die Tigers sogar noch kurzfristig durch Torkelson und Baez aus. Aber Juan Soto schlug ein Double und brachte damit den Sieg für die Yankees. Und genau, die Yankees gewannen am Ende 5-2. Das Fazit ist wirklich, wie ich es gerade schon gesagt habe, drei sehr, sehr enge, nicht zu erwartende, eigentlich enge Spiele, die dann die Yankees letztendlich immer für sich entscheiden konnten. Aber ich denke, die Tigers haben gezeigt, dass sie auch mit starken Mannschaften, die gerade sogar einen Lauf haben, so wie die Yankees, mithalten können. Und am Ende des Tages fehlte so ein bisschen das Glück. Aber ja, ich glaube, die Tigers, unsere Tigers, Niklas, haben sich doch ganz gut geschlagen in dieser Serie.
Die Tigers haben sich sehr gut geschlagen. Wie du es sagst, also man hat in der Serie gesehen, man kann mit dem Big Drop so ein bisschen mithalten. Was jetzt aber viel wichtiger ist, trikotechnisch können die Detroit Tigers auch mithalten, weil deren City Connect Jersey vorgestern mal veröffentlicht worden oder gestern veröffentlicht worden, feiere ich tatsächlich sehr. Einen Punkt habe ich nicht bedacht, wurde dann unter dem Beitrag geschrieben von einem unserer Hörer. Erinnert ihn an das Inter Mailand Trikot und seitdem kann ich es nicht mehr übersehen.
Stimmt, so ein bisschen.
Sieht voll so aus.
Ja, von der Farbgebung halt, ne? Ja.
Ja, also da muss ich definitiv sagen, seitdem ich das gelesen habe, kann ich jetzt echt nicht mehr übersehen. Es sieht ein bisschen aus wie das Inter Mailand Jersey. Also deswegen Respekt dafür an Bonnie.David, dass du das gesehen hast. Wie gesagt, ich kann es jetzt nicht mehr übersehen. Bevor wir gleich noch zum letzten Spiel kommen, City Connect Jersey, Note, Schulnote 1 bis 6, was gibst du den Teig?
Oh, eine Schulnote. Ja, du hast mir direkt geschrieben, dass du es sehr geil fandest und da war mein erster Gedanke, ja, ist okay. 3+. Ich weiß, dass viele Leute das Trikot feiern. Ich werde damit nicht so hundertprozentig warm. Aber du findest es geil. Du findest es gut?
Ich geb dem Ganzen eine 2 und bin gespannt auf meine zweite Frage. City Connect Jersey der Tampa Bay Rays mit dem skatenden, ja, was ist es? Skatenden Ray. Also auch jetzt letzte Woche rausgekommen. Welche Note gibst du dem?
Das finde ich ein sehr geiles Jersey. Von daher gebe ich dem eine 1-. Und ich habe dir da auch direkt geschrieben bei WhatsApp, als es rausgekommen ist, ey, Niklas, ich glaube, ich muss mein Ranking von vor 2 Wochen nochmal abändern, weil das hat es tatsächlich, glaube ich, in die Top 3 geschafft. Ja.
Ja, also beide sind die rausgekommen und fand ich, also das Race Jersey war ich erst so, oh, ne, gar nicht, aber je länger ich es mir angeguckt habe, desto cooler fand ich es. Und den Skate and Ray finde ich einfach als Highlight. Die Rays aber auf jeden Fall, seitdem wir das Jersey veröffentlicht haben, sind 4-0. Also bringt denen scheinbar Glück, dass sie das rausgebracht haben. Respekt dafür.
Bestimmt liegt es am Trikot, auf jeden Fall, das glaube ich auch.
Da hat einen neuen Hype gegeben. Dann kommt der Ballpark der Rays endlich mal zum Kochen, was ja nicht häufig vorkommt. Aber gehen wir da jetzt direkt über weg zur letzten Serie, die wir euch empfohlen hatten, die Brewers gegen die Cubs. Ein Division-Duell der National League Central, der erste und zweitplatzierte haben aufeinander getroffen. Bei den Cubs und Wrigley Field, die Serie ist ausgegangen 2-1 für die Chicago Cubs, was ich auch genauso getippt habe, möchte ich nur so nebenbei erwähnen. Lukas, du hast 13-0 für die Brewers optimistisch getippt, also vollkommen daneben gelegen. Und liebe Community, ihr habt es genauso wie ich gehalten, 52% von euch haben auf die Cubbies gesetzt. Spiel 1 haben die Brewers gewonnen mit 3-1. Es war eine richtige Pitching-Schlacht, hat sich dann wieder zugunsten der Brewers geschlagen. Wisniewski von den Cubs mit 8 Strikeouts ohne Runs im 6 Innings insgesamt und Ross von den Brewers mit 4 Strikeouts und nur einem zugelassenen Run auch jeweils in 6 Innings. Christopher Morel, einer der Gesichter der Cubs aktuell, brachte im 6. Inning mit seinem Home Run die Cubs ja in Führung, ehe die Brewers im 8. Inning durch Contreras, auch aktuell Gesicht der Franchise, ausgeglichen hat und bei 2 Outs durch Adams und Bowers Single mit 3-1 gegen die Brewers dann in Führung und haben das Spiel 1 dann dementsprechend spät gewonnen, aber sie haben es auf jeden Fall gewonnen. Aber wie gesagt, der einzige Sieg in der Serie. Spiel 2 ging dann 6-5 knapp für die Cubs auf, denn die Brewers aufholjagd mit 4 Runs im 7. Inning und dem 5. Run dann im 9. Inning war zu spät. Denn die Cubs gingen durch 2 Runs im 1. und 3 im 3. Inning sowie Winston's Home Run im 6. Inning mit 5-0 in Führung. Und ja, Winston war es dann auch im 6. Inning, der die 4-Run-Rally der Brewers durch seinen RBI-Single zunichte machte. 6-4 stand es dann für die Cubs und wie gesagt, Contreras mit seinem RBI-Single reichte dann nicht mehr aus. Hector Neris von den Cubs mit den Save dann. Spiel 3 war eine deutlichere Angelegenheit. Die Cubs haben 5-0 gewonnen. Nico Horner mit seinem Double brachte die Cubs im 5. Inning mit 2-0 in Führung. Und ja, Swanson Single Home Run im 6. und Morales RBI Single haben dann auf 5-0 gestellt und somit, wie gesagt, Seriensieg für die Chicago Cubs. Ein verdammt wichtiger Seriensieg für die Cubs gegen den direkten Konkurrenten. Ja, und die enge Serie verspricht eigentlich, dass zwischen den Cubs und den Brewers die ganze Saison recht eng werden wird. Und da kann man sich auf einen schönen Kampf um die Division-Krone zwischen den beiden Teams freuen.
Ja.
Ja, das hast du gut zusammengefasst. Die Cubs, das zu den Cubs. Nein, wie gesagt, also wird denke ich, eine spannende Division werden. Aber spannend ist es überraschenderweise auch in der American League West. Also wir werden gleich die Divisions nochmal durchgehen. Aber eines der Teams, was eine Überraschung ist, womit wirklich die wenigsten, glaube ich, oder fast niemand oder gar keiner gerechnet hätte, sind die Oakland Athletics. Die Oakland Athletics sind für mich gerade mit eines der Überraschungen der Saison. Und das nicht in negativer Sicht, das ist auch überraschend, sondern in positiver Sicht. Was hast du aktuell zu den Oakland Athletics gehört?
Also zum einen sage ich dazu, es sind, glaube ich, jetzt mittlerweile nur noch die Athletics, oder nicht?
Nein, noch nicht.
Achso, ich dachte, weil man jetzt schon nicht mehr in Oakland ist.
Bist du auf meinen April-Scherz immer noch reingefallen?
Nee. Hä?
Die Athletics gehen doch erst 25 nach Sacramento. Aktuell sind sie ja noch in Oakland.
Ach, nein. Nein. Egal.
Du stehst gerade komplett auf dem Holzschuh. Also, ich fasse für dich nochmal zusammen. Du warst in der Folge auch nicht da. Das muss ich dir vielleicht zu
gut sagen. Ja, da habe ich eine Entschuldigung. Ich bin gerade überrascht,
Lukas. Also. Die Oakland Athletics haben ja bekannt gegeben, dass man, oder der Stadionvertrag läuft nach Ende dieser Saison aus. Und deswegen wird man 2025 bis 2028, bis der Ballpark in Las Vegas stehen wird, erstmal vorübergehend nach Sacramento in den Ballpark des AAA-Teams der San Francisco Giants und wird dort dann die Spiele austragen. Ich glaube, 14.000 passen rein. Aber das, wie gesagt, erst ab nächster Saison. Aktuell sind die Oakland Athletics noch die Oakland Athletics. Und nächstes Jahr laufen sie dann auch unter die Athletics, ohne Namensgebung oder dergleichen.
Ja gut, dann tut mir diese Fehlinformation sehr, sehr leid. Ich dachte, das wäre quasi ab sofort gegeben gewesen.
Nein.
Wo die Meldung rausgekommen ist. Dann nehme ich das wieder zurück. Aber unabhängig davon wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass die Aces tatsächlich ja schon so eine kleine Überraschung sind. Ich weiß jetzt nicht mehr genau aus dem Kopf, wo ich sie eingeordnet habe in meiner Season Prediction. Auf
Ja,
jeden
ich habe
Fall kann ich
Spring
mich
helfen.
daran erinnern, dass es relativ weit unten war. Und aktuell stehen sie ja besser da als gedacht und schlagen sich auch gar nicht mal so schlecht.
Wenn ich dir auf die Sprünge helfen darf, du hast die
Wenn
Oakland
das zu Hause.
Athletics bei 49 zu 113 getippt und ich
Ja,
zumindest
genau.
bei 51 zu 111. Also wir haben sie beide halt sehr, 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 sehr schlecht gesehen. Aber wie gesagt, die Oakland Athletics gerade sehr, sehr stark unterwegs. Samstag hat man die Marlins 20 zu 4 geschlagen und deren Einleitung gerade schon mal kurz erwähnt, 20 Runs reingeprügelt. Und dann hieß es am Samstag auf einmal 500 Baseball in Oakland, ausgeglichene Statistik 17 zu 17. Und aktuell ist man ja Dritter in der Division. Man ist aktuell nur zweimal gesweept worden. Also es hätten auch die wenigsten vermutet, dass die Oakland Athletics sich jetzt nicht einfach hingeben und sie sweepen lassen, sondern wirklich kompetitiv unterwegs sind. Man hatte Sweeps einstecken müssen gegen die Red Sox
Ja.
und gegen die Cleveland Guardians. Aktueller Rekord jetzt zwischen Samstag und heutigen Aufnahmetag Dienstag. Zwei Niederlagen nochmal einstecken müssen. Rekord von 17 zu 19. Und ja, 17 Siege hatten die Oakland Athletics 2023 erst am 11. Juni. Jetzt haben sie 17 Siege gehabt am 5. Mai, also über einen Monat eher. Aktuell, ja, ist man on pace to 76 zu 86er Rekord. 2023 war der Rekord bei 50 zu 112. Und ja, letztmaligen 500er Rekord hatten die Oakland Athletics 2021. Also 3 Jahre lang hatte man keinen ausgeglichenen Rekord mehr. Das ist schon krass.
Ja. Also tatsächlich, du hast es gerade schon gesagt, man ist on pace auf die 70er, 80er Siege in der Saison. Ich glaube, da sind wir, also da muss wirklich noch viel passieren, damit die noch bei unserer Prediction landen von rund 50 Siegen. Deswegen, allein da haben sie sich schon mal einfach deutlich verbessert und die Erwartungen geschlagen. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass sie ja jetzt nicht wirklich das Team haben, zumindest auf dem Papier, ja, wo man überhaupt was von erwarten könnte, ne? Also, die haben, glaube ich, ja, mit oder sogar die niedrigste oder wie sagt man, günstigste Payroll in der ganzen MLB. Und
Ja, die
ja,
Durchschnittsbewegung,
das
ja.
sagt schon einiges aus, dass man dann trotzdem auf dem dritten Platz der Division landet.
Ja, eigentlich stellt man in der MLB gerade ein Minor-League-Team hin mit No-Names und ja, komplett unbekannten Spielern. Ich habe gerade parallel mal die Payroll aufgemacht der MLB. Die Payroll der New York, der Oakland Athletics sind bei 62 Millionen. Danach folgt die Pittsburgh Pirates. Die geben allerdings für ihren Kader 20 Millionen mehr aus, also 82 Millionen. Und dann kommt nochmal wieder ein relativ großer Gap. Dann kommen nämlich die Miami Marlins mit 100 Millionen. Gut, das zahlt sich gerade überhaupt nicht aus. Die 100 Millionen könnte man auch direkt
Genau.
woanders hin verbrennen. Und auf Platz 1 sind die, was denkst du, wer gibt am meisten Geld für sein Team aus?
Ja, ich weiß es. Ich habe mir die Liste nämlich auch angeguckt.
Ja.
Und bevor ich sage, da möchte ich gern einen sehr weisen alten Spruch zum Besten geben. Da sieht man, dass Geld keine Hummern schlägt. Es sind nämlich die Mets. Die Mets sind auf Platz 1 mit einer Payroll von unglaublichen 308 Millionen. Und die sind ja bisher auch ja, noch nicht so durchgestartet, ne?
Naja, relativ ja, besser als, ja, nicht besser als gedacht, so ungefähr wie man es erwartet hat, aber es hätte besser sein können, aber es hätte auch schlechter sein können, weil bei den Mets muss man ja noch bei der Payroll dazu sagen, die zahlen ja dann auch noch für Spieler, die sie gar nicht im Roster haben. Ich glaube, die zahlen für Max Scherzer und Justin Verlander auch noch ein bisschen was. Von daher zahlen die dann teilweise für die Leistung, die bei anderen Teams bringen. Das ist auch nochmal sehr, sehr kurios. Aber wie gesagt, 62 Millionen von den Oakland Athletics, die man aktuell ausgibt, die zahlen sich aus in Home Runs, denn 44 Home Runs, die Athletics geschlagen haben, sind Platz 3 in der MLB. Also die Oakland Athletics haben die drittmeisten Home Runs in der MLB geschlagen, hätte auch niemand vorher vermutet. 151 Runs hat man selber zugelassen, das ist Platz 16, also so im Mittelfeld. Man ist jetzt nicht die Schießbude der Liga, wenn man es im Fußball übertragen möchte, sondern ist da relativ gut auch unterwegs. Das hätte, denke ich, auch die wenigsten gemacht. Ich glaube, die meisten haben gedacht, die Oakland Athletics kann es wohl mal mit mehr als 10 Runs wieder wegschießen. Aber so ist dem nicht. Und auch gegen Teams, die über 500 stehen, hat man durchaus auch performt. 0,685 Winning Percentage gegen Teams, wie gesagt, die über 500 stehen. Um das Ganze mal so ein bisschen einzuordnen. Diamondbacks stehen bei 0,384. Die Mets, gerade darüber gesprochen, sind ungefähr gleich mit 0,692. Und Red Sox sind zum Beispiel schlechter mit 0,538. Und die Mariners, das sind einer der besten Teams gegen Teams mit über 500 Record, stehen bei 0,818.
Ja, das ist spannend. Wo du gerade diese Statistiken gesagt hast, also tatsächlich, da wird ja klar, dass die Ace auf jeden Fall performen, in gewisser Weise. Ich hatte zu Beginn der Saison, da erinnere ich mich noch dran, eigentlich für unsere Folge damals eine Statistik rausgesucht, die wurde dann aber auch schon direkt zunichte gemacht, bevor wir aufgenommen haben. Und zwar, dass die Ace in den ersten 5 Spielen der Saison ganze 13 Errors gesammelt haben. Und da sah es nämlich nach einem, ja, eben danach aus, was man eben auch von Beginn an erwartet hätte. Aber wie gesagt, da hat sich das Team anscheinend nochmal gefangen. Und das finde ich eben super bockstark, dass wir jetzt über solche Statistiken reden und nicht über, weiß ich nicht, wie viele tausende Errors. Deswegen allein da schon mal sieht man einfach, dass man den Turnaround so ein bisschen geschafft hat, zumindest bislang. Ja, man weiß ja nicht, was noch passiert.
Definitiv. Also aktuell, genau, so wie du es gesagt hast, die Aces werden weder deklassiert, sind kompetitiv und das, wie gesagt, mit meiner League-Team, mit kompletten Nobodies, können dann teilweise gegen Big Dogs mithalten, Split gegen die Yankees, Serien gegen unsere Tigers, Lukas, und dann auch im April hatte man sogar die Rangers gesweept, den aktuellen World Series Champion, also von daher Oakland Athletics sind echt stark unterwegs. Ich denke, die wenigsten schauen Spiele der Oakland Athletics an und daher mal, wer sind denn eigentlich so die Gesichter des Erfolges?
Genau, das wollte ich gerade fragen. Ja, wer spielt denn da überhaupt? Und wer ist da gerade hot? Wer ist Garant für diese Siege?
Also man muss tatsächlich sagen, die Oakland Athletics haben ihr Line-Up sehr, sehr gut aufgestellt, denn die Spieler in ihren Positionen, die erfüllen ihren Job und so ist es eigentlich. Cleanup-Hitter Brent Rooker, der macht definitiv seinen Job. Der hat nämlich 8 Home Runs und 20 RBIs. Das ist Team-Bestwert und das sollte eigentlich für jemanden auf 4 auch so sein, weil was bedeutet Cleanup-Hitter? Der soll die Leute von der Base runterholen und idealerweise natürlich dann zu Runs führen. Und wie gesagt, das füllt er bestens aus, dadurch, dass er in Home Runs und RBIs das Team anführt. Wurde jetzt sogar zum American League Player of the Week gekürt und ist da in prominenter Gesellschaft, denn auf der National League Seite ist das Ganze Shohei Ohtani geworden und hat ein Betting Average, also jetzt nehmen wir Rooker von den Athletics, 4,38er Betting Average, 3 Home Runs, 7 RBIs. Ohtani auch mit 3 Home Runs und 7 RBIs. Gut, Ohtanis Betting Average bei 5,24 gerade fernab von Gut und Böse, also astronomischen Betting. Aber auch Rooker mit seinem Betting Average 5,438 mehr als sehen lassen. Also er, wie gesagt, er erfüllt seinen Job definitiv.
Ja, sehr schön. Ganz kurzer Ausflug. Ich muss mal schauen, ob er in unserer Fantasy-Liga noch als Free Agent zu haben ist. Dann snack ich mir den.
Ansonsten, wenn er noch zu haben ist, dann werde ich diesen Stil jetzt direkt blockieren. Aber ich denke, da wird schon jemand von uns geschlagen haben. Aber in der Zeit, wo du sonst mal guckst, ob der noch bei uns verfügbar ist, haben wir noch einen zweiten ausgemacht, der sich dort auch hervor Pierce, das ist nämlich die Nummer 3 der Betting Order, das ist Abraham Toro, denn der macht auch seinen Job. Nummer 3 der Betting Order sollte natürlich idealerweise auch auf Base kommen und er hat den besten Average im Team mit 267 und die beste On-Base-Percentage mit 325. Ja, er sorgt dafür, dass er auch auf Base kommt und dann, wie gesagt, Dina Pitcher, Rob Rooker, kann dann die Bases clearen und von daher, wie gesagt, muss man wirklich den Athletics Respekt zollen. Die stellen das Team gut auf und das führt natürlich dann zu Erfolg.
Ja, also Effizienz ist da, glaube ich, das Stichwort, ne? Mit quasi No-Names jetzt vielleicht nicht so den besten Spielern auf dem Papier der Liga, holt man ganz schön viel raus. Ich glaube, im Pitching, im Bullpen sind die auch gar nicht mal so schlecht dabei. Mason Miller ist der Name, der mir gerade einfällt. Da habe ich nämlich gesehen, dass er einen Bestwert der Liga aktuell hat mit 8 Saves. Oder ja, es ist da, glaube ich, 7. Platz. Und genau, also da sind die, glaube ich, auch ganz schön gut im Bullpen aufgestellt, oder Niklas?
Mason Miller ist wirklich ein richtiger Elite-Closer in der MLB. Also 103 Meilen kann er, glaube ich, schmeißen. Und hast du gerade gesagt, siebtbester Wert mit seinen 8 Saves. Der ist da wirklich in aller Munde. Ich glaube, er wurde sogar American League Reliever, ich glaube sogar des Monats, der Woche auf jeden Fall, aber ich denke sogar des Monats. Also das ist wirklich gerade im Pitching jemand, der alle überstrahlt. Ich habe gerade parallel geguckt, 14 Innings aktuell, war er ja auf dem Mount, 29 Strikeouts, ein Whip von 0,77 und hat gerade mal 2 Runs zugelassen. Das ist natürlich bockstark. Nur jetzt muss man sich natürlich bei den Oakland Athletics fragen, was macht man mit solchen Spielern? Weil so ein Spieler ist natürlich dann auch bei anderen Teams beliebt. Das heißt, nehmen die Oakland Athletics ihn als Trade Value oder soll er ein Gesicht der neuen Athletics in Sacramento, wo wir gerade drüber gesprochen haben, beziehungsweise dann ab 2028 in Las Vegas werden? Das ist, glaube ich, die spannende Frage. Was passiert mit solchen Spielern, die jetzt einfach gerade über sich komplett herausragen?
Ja, was würdest du machen? Stell dir mal vor, du wärst jetzt GM von den Ace. Was wär dein Call mit so jemandem wie Miller oder auch Brent Rooker oder so?
Also vom Prinzip muss es natürlich so ein bisschen davon natürlich auch abhängig machen, wie alt sind die Leute jetzt eigentlich. Ja, weil wenn du da irgendjemand hast, der jetzt outperformt, der aber schon irgendwie 28, 29, 30 ist, dann könnte ich sagen, okay, vielleicht Trade-Value weggeben. Weil ich denke, die Athletics wollen halt erst für Las Vegas also richtig kompetitiv werden und für die Postseason mitspielen wollen. Jetzt ist Miller, ich glaube, ist Jahrgang 98, 97, also irgendwie 26, 25, irgendwas da so um den Dreh.
Noch einiges vor sich.
Naja, 4 Jahre, das heißt, er ist dann 29, ist jetzt auch nicht so alt. Gute Frage, definitiv. Wird spannend so sein, was, wie auch die Athletics vielleicht weiter abliefern werden. Und ja, welchen Weg denn die Athletics einschlagen? Nur bei den Athletics ist eins sicher, dass man bei denen wirklich nichts vorhersagen kann. Also von daher, es ist verdammt spannend, was da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, will ich es nochmal zusammenfassen, die Oakland Athletics, also wir sprechen jetzt hier nicht über eine Spitzenmannschaft, das super zum Schluss, um es klarzustellen, aber einfach mit dem, was dem Team zur Verfügung gestellt wurde, an Spielermaterial und natürlich auch an Geld letzten Endes, ist das, die performen wie sonst was. Also wirklich Nobodies, die da unterwegs sind, die liefern echt bockstark ab und da kann man da wirklich nur den Hut vorziehen. Vielleicht ist das irgendwie so ein bisschen der Reiz der unbekannten Spieler, dass man einfach sieht oder dass man dort eine Bühne bekommt, sich zu präsentieren für die MLB, dass man Trade Value bekommt, dass man zu einem anderen Team getradet wird. Und das Einzige, was echt schade ist, eine Einleitung schon gesagt, der Zuschauerschnitt, 5.600 und ein paar zerquetschte kommen durchschnittlich ins Kolosseum, wo ja über 60.000 reinpassen. Also es verläuft sich dann natürlich sehr, sehr extrem. Aber andersherum gesagt, ganz im Ernst, wenn ich Athletics-Fan bin, warum sollte ich jetzt noch großartig hingehen? Ne? Das Team will aus dem Projekt und ja.
Ja, genau. Ich würde es mir auch nicht mehr anschauen. Es ist, wie du schon sagst, super schade jetzt, wo quasi so ein bisschen der Erfolg kommt. Und du hast es gerade sehr gut eingeordnet, fand ich. Wir sprechen jetzt nicht hier über einen Kandidaten für die World Series schon mal gar nicht, aber auch Playoffs sind wahrscheinlich, ja, wird man dann sehen, aber wahrscheinlich eher nicht so das Ziel, auch trotz der paar Siege, die man jetzt eingefahren hat. Generell glaube ich, das ist auch ein ganz guter Punkt, den du auch gerade schon sehr gut eingeordnet hast. Ich glaube, man hat einfach, oder die ja, nicht jetzt Superstar-Spieler haben einfach wenig Druck in Oakland aktuell bei den A's. Man kann einfach befreit aufspielen, niemand erwartet was. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo du dann, also ich kenne es selber als Spieler, ne, wenn du keinen Druck hast, dann performst du am besten, weil du eben befreit schwingen kannst, befreit irgendwie ne, deine Plays machen kannst und so. Und selbst wenn du dann mal einen Error machst, dann ist es nicht so schlimm, weil du erfüllst dann letztendlich maximal die Erwartung. Das ist so ein bisschen der Punkt, den ich gerade sehe. Ich finde aber auch, man muss dazu sagen, dass die A's bisher noch nicht so den krassen Schedule hatten. Also ich hatte mal bei denen reingeschaut in den Kalender, wen die bisher vor der Brust hatten. Und natürlich waren da ein paar Überraschungssiege dabei. Aber alles in allem fand ich es jetzt noch nicht allzu schwer für die A's. Jetzt hat man bald die Yankees und die Rangers. Die Yankees und die Rangers, da hat man sich gut präsentiert. Jetzt hat man bald noch ein paar andere Serien vor der Brust. Und da wird man sehen, ja, wie die A's sich weiterhin schlagen. Noch auf jeden Fall sehr gute Leistung mit dem Roster und mit der Gesamtsituation. Das hätte, haben wir ja gerade schon gesagt, glaube ich, so niemand gedacht. Wir sind gerade schon ein bisschen durchgegangen, so am Rande, darüber, wie die Teams in den Divisionen so stehen bisher. Natürlich jetzt im Detail über die A's. Aber wir wollen, glaube ich, auch mal generell nach jetzt, was ist es, gut ein Monat, der gespielt wurde, schauen, wie überhaupt generell die Standings in verschiedenen Ligen sind. Und ich gucke gerade nochmal, Wochen sind es, um genau zu sein, 35 Spiele im Schnitt haben die Teams gemacht. Und das heißt, ein Fünftel der Saison ist in the books sozusagen. Und daher mal unser erstes Fazit. Niklas, möchtest du direkt einfach mal loslegen mit der American League?
Ich übernehme gerne die American League East in dem Fall. Also du hast es gerade gesagt, ein Fünftel der Saison ist um 35 Spiele. Das heißt, wir haben eine Fußballsaison plus ein Spiel haben wir aktuell schon abgespult und die American League East von allen ja großartig vorher auch als mit einer der besten Divisions einkategorisiert worden. Ich gehe mal eben ganz kurz durch, bevor ich da teilweise noch ein bisschen näher ins Detail reingehe. Die Baltimore Orioles sind aktuell erster Platz, 23 Spiele gewonnen, 11 Niederlagen. Dahinter direkt New York Yankees, ebenfalls mit 23 Siegen, allerdings 2 Niederlagen mehr, 13 Niederlagen. Dann kommen die Boston Red Sox, auch eine Überraschung, 19 Siege, 16 Niederlagen. Die Tampa Bay Rays aktuell ausgeglichener Rekord 18-18. Und auf dem letzten Platz aktuell die Toronto Blue Jays mit einem Rekord von 16-19. Ja, die American League East, ein bisschen mal zusammengefasst. Man hat es, glaube ich, ein bisschen erwartet, dass Baltimore und New York im Kopf an Kopf werden sich geben werden. Bei den Yankees weiß man allerdings nie genau, was man eigentlich von denen bekommt. Wird man teilweise geschadowtet und einen Tag drauf knallt man da wieder Runs wie sonst was aus und spielt wirklich welches Baseball. Das ist so ein bisschen bei den Yankees, glaube ich, gerade das Problem. Das ist teilweise die Konstanz fehlt, aber nichtsdestotrotz, die Yankees sehen wirklich sehr, sehr gut aus und von daher kann man da wirklich auch erwarten, dass dieser Zweikampf zwischen den beiden Teams wirklich spannend die ganze Zeit weiterwerden wird. Der Boston Red Sox hat schon mal kurz gesagt, Überraschung, hätte, glaube ich, die wenigsten auf dem dritten Platz gesehen, wobei tatsächlich die ihr als Community hattet in der Vorschau, hattet die Community, hattet ihr wirklich die Boston Red Sox auf den dritten Platz gesetzt. Ich glaube, Lukas, wir beide haben die Red Sox auf den letzten Platz gesetzt, also wir werden gerade Lügen bestraft. Was macht die Red Sox gerade so stark? Ganz, ganz starkes Pitching. Wir haben aktuell das beste Pitching wirklich der MLB mit einem ERA von sogar unter 3 von 2,99. Also wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Freut mich vertan. Tatsächlich die Boston Red Sox haben mit 2,61 sogar noch mal einen besseren ERA. Der 2,99er ERA ist der von den New York Yankees. Die Tampa Bay Rays und die Blue Jays, ja, das sind gerade so ein bisschen Enttäuschung auch für mich, denn Vierter und Fünfter hätte man jetzt nicht unbedingt erwartet und Run Scored, Run Against sind die beiden auch fast die schlechtesten Werte in der American League East und auch vom Pitching her 4,51 ERA bei den Jays und 4,52 bei den Rays sind der 23 bzw. 24 schlechtester Wert in der MLB. Also bei denen läuft es tatsächlich wirklich gerade gar nicht rund. Also das einmal zu American League East. Lukas, starte doch du gerne mal zu der American League Central.
Central, genau. Da starte ich einmal gleich durch mit den Guardians. Die sind mit sehr, sehr starken Leistungen, wie ich finde, auf Platz 1. Haben einen Rekord von 23 Siegen zu 12 Niederlagen. Und ja, das ist eine solide Leistung bisher. Ich habe mir ein bisschen die Statistiken der einzelnen Spieler bei den Guardians angeschaut. Da war jetzt keiner, der für mich jetzt wirklich rausgestochen ist. Bis auf Josh Naylor, der ist vielleicht erwähnenswert, mit 8 Home Runs, 26 RBI. Und Jose Ramirez mit 7 Home Runs und 28 RBI. Letztendlich kann man aber einfach sagen, ich glaube, die Guardians ohne, wie gesagt, jetzt wirklich herausragenden Spielern in der Mannschaft, haben einfach durch die Bank weg eine gute Leistung bisher in der Saison abgeliefert. Die Twins sind aktuell auf Platz 2, dicht gefolgt von den Royals. Die Twins haben 21-14 und die Royals einen 21-15 Rekord. Vor allem die Twins sind gerade on fire. Die haben eine 9-1 Streak aus den letzten 10 Spielen. Vor jetzt am Sonntag, gab sogar eine 12-Game-Winning-Streak, wir haben es gerade in der Einleitung der heutigen Folge schon gesagt, der Loss gegen die Red Sox folgte, aber auch da, also die Twins sind auf Fire gerade, die haben sehr stark aufgeholt in den letzten Spielen generell, der Anfang oder der Beginn der Saison war nicht ganz so stark. Allerdings muss man dazu sagen, waren bisher auch recht oder eher einfache Gegner der Twins. Man hat die White Sox gefaced, die Angels da noch und Trout, der ist aktuell verletzt, leider wieder, nur so am Rande erwähnt. Und die Red Sox hatte man auch noch vor der Brust. Jetzt sind die nächsten Serien gegen die Yankees, Guardians. Und da wird man sehen, wo die Reise hingeht und was für die Twins so drin ist. Die Royals sind ebenfalls stark dabei. Catcher Salvador Perez mit 8 Home Runs und ein Average von 3,28 und Bobby Witt Jr. mit ganzen 12 Stolen Bases und einem Average von 3,14 sind sehr gut in der Offense und Pitcher Seth Lugo ist ebenfalls on fire. Der hat aktuell ein ERA von 1,6. Die Tigers, da sind wir gerade schon drauf eingegangen, haben nach sehr starken Saisonstarten ein bisschen nachgelassen, sind aktuell 18-17 und Platz 4 der Division. Wir haben es gerade schon eigentlich gesagt, das Team ist immer wieder gut für Überraschungen, vor allen Dingen auch mal gegen vermeintlich stärkere Gegner. Und die Chicago White Sox sind mitten im Slump. 8-27 ist da aktuell der Rekord und ein Run-Deficit von minus 88 verheißen nichts Gutes. Und wenn man da nicht bald den Turnaround schafft, dann könnte es sehr, sehr schwer werden für die White Sox. Die haben aktuell sogar einen MLB-Flop-Wert mit einem ja, Team-Betting-Average von 208. Und genau, also die White Sox müssen noch einiges zulegen. Niklas, West.
Die White Sox sind zumindest on pace. Ich habe gerade ausgerechnet auf 37 Saisonsiege.
Stark, das ist das.
Hätte man vor der Saison vielleicht auch nicht unbedingt vermutet. Das ist schon eine.
Ja, man
Ja,
hätte
die
schon
White
erwartet, dass
Sox.
die White Sox nicht also überperformen wäre ja sowieso eine Überraschung, aber dass sie nicht so gut dabei sein werden, aber das aktuell ist schon sehr, sehr schwach.
Das trifft eigentlich auch auf die American League West zu, der ich mich dann einmal widmen durfte. Und da haben wir nämlich Teams, die überperformen und Teams, die unterperformen. Wir haben dort an der Spitze aktuell einen Dreikampf der Mariners, die für mich auch gerade überperformen, der Rangers, die eigentlich jetzt sozusagen neutral unterwegs sind, und der Athletics, weil die haben wir gerade schon mal kurz gesprochen, die natürlich komplett überperformen. Da gehen wir doch mal genauer eben kurz ein, wer denn wo wie steht. Die Texas Rangers aktuell auf Platz 1, 20 Siege, 16 Niederlagen. Direkt gefolgt von den Seattle Mariners, die einen Sieg weniger haben, 19 zu 16 stehen. Die Oakland Athletics aktuell drittplatzierter mit 17 zu 19. Und dann, wie gesagt, fällt es hinten rüber mit den Houston Astros. 12 Siege, 22 Niederlagen und auf dem letzten Platz die LA Angels mit 12 Siegen und 23 Niederlagen, also eine Niederlage mehr als die Houston Astros. Ja, die Houston Astros kommen einfach nicht ans Laufen. Die haben aktuell den viertschlechtesten Rekord der gesamten MLB. Das haben, glaube ich, tatsächlich wirklich die wenigsten so kommen sehen.
Nee.
Astros hatten natürlich Verletzungspech, gar keine Frage. Und jetzt ist zumindest Verlander wieder zurück, weil das ist auch zurück. Es ging dadurch so ein bisschen bergauf, aber ja, vielleicht ist es sogar schon ein bisschen zu spät. Man hat aktuell, ich gucke mal gerade rein, wie viele Spiele man Rückstand hat, auf oben 7 Siege sind es aktuell, die man Rückstand hat. Also deswegen, ja, vielleicht ist es jetzt auch einfach schon zu spät für eine Aufholjagd, dass man noch irgendwo 7 Siege erholen kann. Gegen die Top-Teams klappt es für die Astros einfach nicht. In 29 Spielen, die die Astros gegen Teams hatten, die besser als 500 stehen, gab es gerade mal 8 Siege. Christian Rabé, ja, wird jetzt demnächst scheinbar wohl auf den Mount zurückkehren. Dennoch, ich denke, es wird eine ganz, ganz lange Saison werden für die Houston Astros und leider auch wieder eine verdammt lange Saison für Fans der LA Angels. Es sah echt gut aus, solange Mike Trout da war. Jetzt ist Mike Trout leider wieder verletzt. Und es geht wieder bergab. 2 zu 8 in den letzten 10 Spielen, wo halt Mike Trout nicht mit dabei ist. Ein Run scored, run against von minus 41 ist der zweitschlechteste Wert der American League, hinter den White Sox, die bei minus 88 stehen. Also wirklich, es sieht nicht gut aus für die Angels, seitdem Mike Trout nicht mehr da ist und verletzt mindestens, wie gesagt, 3 Monate fehlen.
Das ist just by the way eine sehr, sehr bittere Story. Also, dass der Junge schon wieder verletzt ist. Er ist so geil in die Saison gestartet, war jetzt, glaube ich, Home Run Leader. Und ja, die Angels anscheinend, man sieht es ne, an dem Rekord der letzten 10 Spiele, haben einfach ja, sonst nicht wirklich den Ersatz und die Tiefe im Roster, um Mike Trout zu ersetzen.
Ja, ein gerissener Meniskus bei Mike Trout in seinem linken Knie, und noch viel bitterer ist, Mike Trout wusste gar nicht, dass er sich verletzt hat. Er hatte keine großen Beschwerden gezeigt und weiß auch gar nicht, woher das kommt. Und das lässt natürlich so ein bisschen auch die Frage stellen, wie steht es eigentlich insgesamt um den Gesundheitszustand eines Mike Trouts, wenn er sowas halt nicht gemerkt hat, nicht gespürt hat. Und jetzt, wie gesagt, eine erneute Verletzung. Deswegen auch vielleicht die Frage, wie lange wird Mike Trout noch professionell Baseball spielen können? Weil wenn der natürlich jetzt nach Ohtani jetzt auch noch den Angels wegbricht, dann sind die Angels vermutlich das neue Athletics.
Ja, weiß man nicht, ne? Oder wird nochmal getradet. Das wird sich alles zeigen. Ich mache einfach mal aufgrund der Zeit direkt weiter mit der National League East. Oder hattest du noch was zu den Angels zu sagen, Lukas?
Wir wollen zu schöneren Themen kommen, von daher übernimm gerne jetzt die National League East. Deine
National League. Genau, zu sehr viel schönerem. Ich freue mich zu verkünden, zu dürfen, dass die Phillies aktuell on fire sind. Aktuell der beste Rekord der MLB. Mit 25-11 aktuell auch einer Winning Streak, 9-1 aus den letzten 10 Spielen. Kyle Schwarbomb mit 9 Home Runs, mit 8 Home Runs, sehr stark dabei. Beide mit, finde ich, erstaunlichen 24 Walks. Damit sind sie auf Platz 5 der MLB, haben aber ein Betting Average von unter 250. Also das, bei den beiden heißt es dann wohl entweder Bombe oder gar nichts oder halt gewalkt werden. Du wolltest was zu Kyle Schwarbaum sagen, oder?
Zu Kyle Schwarbaum kann ich nur sagen, das war ein sehr, sehr schlechtes Wortspiel, aber Kyle Schwarber, ja, möchte ich eine Sache eigentlich nur anmerken. Ich kann nicht ganz verstehen, warum Kyle Schwarber euer Lead-Off-Hitter ist. Weil Kyle Schwarber will doch eigentlich gefühlt eine Homeruns schlagen. Das ist als Lead-Off-Hitter, finde ich jetzt nicht so geil. Weil eigentlich soll ja das Ziel sein, dass er auf Base kommt. Und er lässt sich auch mit Abstand am meisten in der MLB ausstriken. 54 Strikeouts musste er aktuell schon einstecken.
Ja.
Wenn man das mal vergleicht zu meinem Leadoff-Hitter Mookie Betts, der hat gerade mal 16 Strikeouts einstecken müssen. Und ich denke, wenn man Kyle Schwarber anders einsetzen würde, dürften und könnten die Philadelphia Phillies durchaus noch erfolgreich.
Ich meine, sie sind ja schon sehr erfolgreich, also never change a winning system. Ich habe mich da mal so ein bisschen reingelesen und da gibt es eine super komplexe Erklärung, warum jetzt Kyle Schwarber der beste Lead-Off-Hitter ist. Letztendlich Fazit dieses Artikels, den ich damals gelesen habe, war, glaube ich, dass man einfach sonst niemand anderen passenden hat. Allerdings, wo du gerade um Base Percentage und so ansprichst, Alec Bohm wäre vielleicht jemand für den Lead-Off-Hitter-Spot. Der ist nämlich gerade mit einer On-Base Percentage von 418. Damit ist er Platz 5 der Liga, der MLB. Sehr stark dabei und kommt sehr, sehr oft auf Base. Also damit wäre vielleicht dein Problem gelöst. Aber generell Alec Bohm aktuell sehr on fire, hat ein 349er Betting Average, Platz 4 der MLB, 32 RBIs, Platz 2. Also damit hätte ich jetzt so auch nicht gerechnet, dass der Junge so durchstartet. Aber sehr, sehr gut. Und vielleicht ändert sich ja im Laufe der Saison auch nochmal was an der Betting Average. Das kann natürlich, an der Lineup meine ich, das kann natürlich alles noch passieren. Ein Erfolgsgarant der Phillies ist neben der Offense auch das Pitching. Also der Bullpen rund um Zach Wheeler, Aaron Nola und Ranger Suarez ist aktuell herausragend, kann man da eigentlich schon sagen. Gerade Suarez auf dem Weg zum Cy Young, finde ich, wenn er so weitermacht. 7 Wins aus 7 Spielen, das ist bockstark. Auch Trey Turner ist ein Garant für die Siege. 10 Stolen Bases, Platz 8 der MLB, Betting Average von 343, Platz 5. Fällt natürlich nun allerdings erstmal verletzt aus. Da muss man mal schauen, wie schwer dieser Verlust wirkt. Ja, ist natürlich erstmal auch, wie gesagt, ein Siegesgarant, der da wegbricht. Genauso wie bei den Angels eigentlich, wir haben es gerade besprochen. Allerdings hat man bei den Phillies, glaube ich, einfach in der Tiefe noch ein bisschen was, um das Ganze aufzufangen. Die Braves sind aktuell meiner Meinung nach etwas unter den Erwartungen. 20-12 Rekord, Platz 2. Zudem hat man ein 7-8-Rekord, wenn es gegen Teams über 500 geht. Also das ist, finde ich, auch schon aussagekräftig, vor allen Dingen als Atlanta Braves. Marcell Ozuna aktuell so ein bisschen der einzige Lichtblick des Teams. 10 Homeruns, Platz 2 der MLB und 33 RBI, Platz 1 der MLB. Dahinter kommt aber allerdings dann erstmal nicht mehr so viel, zumindest herausragendes aus dem Team, finde ich zumindest. Allerdings, wenn man sich die Team-Statistik anschaut, haben die Braves ein Team-Betting-Average von 257, das ist Platz 4 der MLB. Das heißt, man ist durchweg, durch die Bank weg, ziemlich ja, in Ordnung zumindest. Da ist jetzt niemand, der irgendwie im Slump ist. Aber es ist wenig herausstechend. Und auch der Bullpen ist aktuell ja noch nicht so wirklich aus sich herausgekommen im Pitching. Da kann man noch nachlegen. Die Nationals sind mit einem 17-17-Rekord auf Platz 3. Dahinter folgen die New York Mets 17-18. Für mich so ein bisschen eine bisschen negative Überraschung. Gerade wenn du es, oder wir haben es gerade besprochen, wenn man sich die Payroll anschaut, müsste da mehr rausspringen eigentlich, und man erhofft sich wahrscheinlich bei den Mets direkt auch ein bisschen was mehr. Die Marlins sind ebenfalls ja aktuell noch nicht so wirklich in die Saison gekommen. 10-27 Rekord und mit 211 Runs gegen sich und einem daraus resultierenden minus 71 Run Deficit muss man noch einiges gut machen in Miami, wenn man in dieser starken Division mithalten möchte. Und auch da kann man eigentlich sagen, die Miami Marlins sind ähnlich wie die White Sox gerade im Slump. Ich würde einfach direkt mal weitermachen mit der Central League. Oder hast du noch irgendeinen Kommentar, Niklas? Irgendwas, was dir aufgefallen ist in der Division?
Also ich habe ja, wenn du jetzt die Central übernimmst, oder wenn ich jetzt die Central übernehmen würde, dann dürfte ich nicht über meine Dodgers sprechen. Von daher übernimm gerne die Central und ich gehe bei dir tatsächlich bei der National League mit. Die Miami Marlins sind die White Sox der National League.
ja, dann mache ich einfach direkt weiter. Ich bin gerade so gut dabei. In der NL Central sehen wir einen Zweikampf der Brewers. Die stehen 20-14 und der Cubs 21-15. Die Cubs haben jetzt durch den Seriensieg gegen die Brewers, wir haben es vorhin besprochen, ein bisschen was aufgeholt. Allerdings sind beide Teams eigentlich ziemlich ähnlich unterwegs. Die Brewers für mich alles in allem schon eine recht starke Überraschung diese Saison. Vor allem William Contreras, von dem habe ich es jetzt nicht so erwartet, dass er wirklich so stark ist. Ist bisher mit einer 328er Batting Average und 27 RBIs ganz gut dabei in der Saison. Die Pirates stehen 17-19 auf Platz 3, auch wie letztes Jahr schon nach dem doch recht starken Saisonstart ein bisschen abgefallen nach ein paar Spielen. Und die nächsten Serien gegen die Cubs und die Brewers werden dann richtungsweisend. Die Cardinals ebenfalls im Slump. 15-20, das hat, glaube ich, niemand so wirklich kommen sehen. Vor allen Dingen, da die Cardinals ja doch schon eigentlich Ambitionen auf die Playoffs haben, sind aktuell Letzter der Division. Und ein neuer Tiefpunkt, die Serienniederlage gegen die ebenfalls im Slump sich befindenden White Sox. 2-1 hat man da die Serie verloren. Vor allem von Nolan Arenado, Paul Goldsmith und auch Pitcher Lance Lynn hat man, denke ich, generell gesprochen und aber auch ich persönlich einfach mehr erwartet. So, in diesem Sinne, Niklas, würde ich an dich übergeben. Erzähl mir, was die Dodgers machen. Sind die auch im Slump?
Die Dodgers sind nicht im Slump. Ich bin gerade kurz abgelenkt, weil gerade war jemand an meinem Auto dran. Ich sehe das direkt hier aus meinem Büro. Und der hat diese unnötigsten Visitenkarten ans Auto dran gemacht. Kennst du diese, wir kaufen ihr Auto, dann packt so an der Fahrerseite. So die schlechteste Werbung, die es jemals auf diesem Planeten gibt.
Ja.
Aber hey, ich gehe da gleich dran und rufe direkt an und sage, ich möchte gerne mein Auto fahren. Das verstehe ich nicht. Das ist das Unseriöseste, was es gibt. Deswegen, sorry, ich war gerade kurz abgelenkt. Du hast mich was zu den Dodgers gefragt.
Genau, die Dodgers, die sind im Slump oder eher nicht so?
Die Dodgers sind glücklicherweise, Dodgers sind aktuell überhaupt nicht im Slump und das ist, macht mich sehr, sehr glücklich gerade. Die National League West, Los Angeles Dodgers, 24 Siege und 13 Niederlagen führen die Division aber sowas von an. Vor den San Diego Padres mit 19-19, also 5,5 Spiele ist man vor den Zweitplatzierten. Ist, kann ich schon mal vorwegnehmen, der größte Gap zwischen Platz 1 und 2 der gesamten MLB. Dann Arizona Diamondbacks, ja, den Touch irgendwie schauen wir mal, die World Series aktuell nicht ganz so gut, ist man so ein bisschen noch verschlafen unterwegs. 15-20er Rekord, die Giants 15-21, knapp hinter den Diamondbacks und ja, dann abgeschlagen die Colorado Rockies. Meine Dodgers, ja, man hat jetzt, ich glaube vor zwei Wochen hatte ich es mal kurz gedacht, da war der Gap noch nicht ganz so groß, das heißt, diese Dominanz fehlte noch, die ist jetzt zumindest innerhalb der Division da, man setzt sich langsam aber sicher ab. Plus 63 Run Scored, Run Against ist der beste MLB-Wert. 12-8 gegen Teams mit plus mit 500er Rekord ist der zweitbeste Wert nach den Orioles mit 14-5. Und ja, jetzt ganz, ganz wichtige Serien-Siege gegen weitere Top-Dogs in der MLB, gegen die Mets, Diamondbacks und halt jetzt zum Schluss natürlich dann der Sweep gegen die Atlanta Braves. Woran liegt es bei den Dodgers? Offensichtlich an Otani und Betts, denn die beiden sind die Besten der MLB im Batting Average, On-Base Percentage, Slugging und OPS und haben beide die meisten Hits. Das ist komplett krank. Also wirklich in den Statistiken ist Otani und Betts auf 1 und auf 2. Also absolut verrückt. Otani hat dazu noch die meisten Doubles und Home Runs in der MLB. Otani mega, mega stark unterwegs, trotz dessen, was halt abseits des Feldes am Anfang der Saison passiert ist. Mega, mega stark. Betts hat die meisten Walks genommen in der gesamten MLB, auch ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, als Liga-Hitter nur 16 Strikeouts ist auch einer, es ist ein Bestwert. Dazu noch die Walks genommen, also er kommt dann halt auf Base und das führt natürlich dann zum Erfolg. Padres sind für mich auch so ein kleiner Erfolg, eine Überraschung. 187 Runs selber gescored, das ist der zweitbeste Wert der MLB hinter den Dodgers. Und die Diamondbacks und Giants, da schon mal kurz angekündigt, sind aktuell wirklich sehr, sehr enttäuschend. Und das, obwohl ja beide Teams vor Saisonstart sich nochmal echt gut verstärkt haben. Montgomery ja bei den Diamondbacks noch unterschrieben und Blake Snell bei den Giants, allerdings aktuell auf der 15-Day-IL. Ja, und wie gesagt, auf die Rockies will ich gar nicht so groß eingehen, wer aktuell nach einem Fünftel der Saison gerade mal 8 Siege hat. Da brauchen wir genauso wenig drüber reden wie über die Marlins und die Chicago White Sox. Die können schon die Flagge hissen und die Saison halt abschreiben letzten Endes.
Ja, da gehe ich mit. Gut.
Ja, das war doch mal ein schöner Roundup zur MLB, was jetzt, wie gesagt, nach einer Bundesliga-Saison und einem Extraspiel bisher passiert ist, wer wo steht und wieso wer wo steht. Und spannend, das Ganze jetzt weiter fortlaufen.
Auf jeden Fall. Du warst da kurz abgehakt bei mir.
Okay, ich hoffe, ich bin ganz normal.
Bist du noch da oder bin ich jetzt hier alleine?
Ich bin noch hier anwesend. Sehr schön.
Sehr schön.
Ja, wollen wir mal kurz und knapp auf das reingehen, was sonst noch so passiert ist, was jetzt keine extra Rubrik bekommt von uns.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ja, genau. Ich will bei den Dodgers. Kurz bleiben. Walker Buehler hat nach 2 Jahren sein Debüt für die Dodgers nämlich endlich gegeben. 4 Innings gegen die Marlins, gab er 6 Hits und 3 Runs ab, konnte 4 Strikeouts einstreichen und ist jetzt endlich wieder zurück für die Dodgers.
Ja, Glückwunsch an der Stelle. Generell gibt es auch Glückwünsche eigentlich auszusprechen an die MLB als Organisation, denn man hat es anscheinend geschafft, ja, Baseball wieder ein bisschen mehr auf den Vormarsch zu bringen. Es gibt einen Zuschauerschnittzuwachs von ja, einem guten Prozent, 0,9%. Und das ist ein, ja, mit 26.927 Zuschauern im Schnitt, ist das ein Bestwert seit 2017, Zuschauer in den Ballparks jetzt. Und auch die Übertragungen werden immer beliebter. 25% Zuwachs bei ESPN, das ist schon sehr, sehr stark. Und man kann auch verzeichnen, dass man einfach mehr jüngere Zuschauer hat, die einschalten. Da ist teilweise die Rede von einem Plus von 50%. Und auch bei mir persönlich, also ich bin ein bestes Beispiel dafür. Ich habe jetzt zum ersten Mal für die Saison über MLB-TV. Also und schaue da natürlich jetzt auch regelmäßig mal rein. Aber vorher habe ich mir immer ein bisschen die Highlights angeschaut. Aber ja, auch da bin ich jetzt mehr gepackt.
Jetzt so zu der jüngeren Zielkategorie oder zu den alten Säcken?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich hoffe, oder ich hatte die Hoffnung, dass du mich das nicht fragst. Wahrscheinlich auf dem Papier gehöre ich wahrscheinlich noch zur jüngeren Zielgruppe. Wenn ich so in meinen Körper hineinhorche, dann weiß ich manchmal nicht so. Dann könnte ich am besten bald schon einen Rentenantrag ausfüllen.
Vielleicht gibt es für Rentner bei MLB einen kleinen Discount. Auf jeden Fall ist der Preis reduziert worden auf
Das war
mittlerweile, ich
schön.
glaube, 139 Dollar. Von daher, wer jetzt aktuell noch keine MLB-TV hat, der sollte da mal zuschlagen. Alle MLB-Spiele werden dort live übertragen, selbst Minor League-Spiele. Wie zum Beispiel auch Paul Skenes werden dort gezeigt. Paul Skenes, ja, der Number One Pick des 2023er Draft der Pittsburgh Pirates. Der zerstört gerade die AAA. Ich glaube, sein ERA liegt bei 0,39 aktuell. Also es ist da wirklich eine Frage der Zeit,
Sehen.
bis er es in die MLB schafft.
Einfach ein Tier-Typ. Ja.
Willst du mit dem nächsten Pitcher
Es gibt
weitermachen?
noch jemand anderen, der hat einen Nuller ERA, oder? Ja, ich hätte jetzt für dich die
Ja.
Überleitung geschaffen, aber
Oh.
dann mache ich so. Und
Ja.
zwar, ja, wie gesagt, es gibt noch einen weiteren Pitcher in der MLB mit einem Nuller ERA. Das ist Shota Imanaga für die Cubs. Und er hat ein ERA. Jetzt hier, weiß nicht, haben wir das richtig aufgeschrieben? 0,78. Und das ist der niedrigste
Das ist
Wert
richtig,
eines
ja.
Rookies in den ersten sechs Starts seit 1981. Also da herstelle schon mal einen Rekord und Imanaga liefert aktuell sehr, sehr stark ab für die Cubs. Also gefällt mir sehr gut, der Junge. Dann gibt es, glaube ich, noch
Das
einen Landsmann von ihm, der ebenso gut performt. Niklas.
Ist das, was ich zu
Nein, willst du
Imanaga
nicht?
noch zu sagen habe. Ja, Landsmann Yamamoto von den Dodgers hat sein Debüt in Korea abgeschüttelt, ist deutlich besser jetzt unterwegs. Ein ERA von 1,64 nach Korea in seinen nächsten sechs Spielen. Deswegen Yamamoto jetzt aktuell auch richtig, richtig stark unterwegs, hat sich scheinbar an die MLB gewöhnt. Von daher, wenn Yamamoto auf dem Mount ist, kann man deutlich mehr und besser jetzt wieder einschalten als zu Saisonbeginn.
Ja, wir hatten die Diskussion ja ganz kurz nach den ersten Spielen wo waren die da? In Korea, glaube ich, auch sogar, ne? Oder in Japan.
Ja, Korea.
Da haben wir ja darüber gesprochen. Da habe ich, glaube ich, gesagt, dass ich ja doch schon recht enttäuscht war von seiner Performance. Da hat er ja sehr schlecht performt. Aber auch da bin ich froh, dass er mich da eines Besseren belehrt hat und wirklich sehr gut und so in die Liga reingefunden hat.
Absolut. Was
Und
auch
dann
gut
gibt
ist,
es,
was
glaube
die
ich,
MLB jetzt
nochmals.
mitnimmt.
Bitte? Ja, schieß los.
Was auch gut ist, was die MLB jetzt machen wird, man passt die Trikots wieder an, ne?
Endlich. Endlich, endlich. Also endlich hat man da die Fans gehört. Was wir da genau gemacht?
Zeit, absolut. Was war deine Frage?
Was wurde da genau gemacht? Oder was wird genau gemacht?
Also die Grautöne bei den Jerseys werden angepasst, weil es gab mit Hose und Trikot gab es teilweise unterschiedliche Grautöne. Dann
Genau,
wird es
ja.
auch so sein, dass die Hosen wieder eine bessere Passform haben. Ich glaube, die Spieler konnten das früher individuell, konnte die Hose angepasst werden. Jetzt musste man sich zwischen drei Einheitsgrößen entscheiden. Das wird auch wieder zurückkehren und letzten Endes das Wichtigste, die Beflockung hinten mit den Narben wird wieder größer gemacht, nicht mehr so klein, was ja teilweise echt kurios aussah. Und auch, ich glaube, die Schweißeinsammlung bei den Yankees-Jerseys, bei den grauen Yankees-Jerseys, sah man das mal ganz, ganz stark, wird auch wieder, dass man das im Griff bekommt. Das Ganze wird allerdings leider nicht diese Saison mehr passieren, sondern erst 2025.
Ich meine, das macht Sinn. Man kann jetzt nicht einfach mitten in der Saison wieder alles umschmeißen. Bryce Harper hat, so wird es zumindest gesagt, glaube ich, da einfach sich gegen gewehrt und einfach wieder die alten Trikots angezogen. Auch, ja, kann man auch so machen. War quasi so ein kleiner Protest. Aber ja, da frage ich mich echt, warum geht die MLB nicht hin und holt sich da erstmal ein paar Stichproben oder, weiß nicht, Meinungen ein von den Spielern und Fans, ob man das so machen kann. Ja, aber Unverständnis über die MLB ist ja nichts Neues in so manchen Themen.
Zumindest kann man sagen, Fehler erkannt, Fehler behoben und damit kann man zumindest diese
Passe
2025 offiziell beenden. Ich glaube, das ist das Wichtigste. So, Stunde 21 und fast 45 Sekunden. Lukas, wir rocken das Ding jetzt hier mal ganz entspannt nochmal ab zum Schluss. Zwei Themen haben wir noch. Beliebte Rubrik, unsere Serienempfehlung der Woche fürs Wochenende. Drei Serien wieder rausgesucht. Serie Nummer 1 auf der Beliebtheitsskala würde ich sie auch oder auf der Heißskala auf Platz 1 setzen. Dodgers zu Gast bei den San Diego Padres. Drei Spiele. Dein Tipp?
2-1 für die Dodgers.
Gehe ich vollkommen mit. Spiel Nummer 2. Atlanta Braves in der gleichen Division reisen zu den New York Mets ins Cityfield. Ebenfalls 3 Spiele.
2-1 für die Braves.
Dann nehme ich doch ein Sweep der Atlanta Braves mit. Und dann kommt eine,
da liegst du falsch,
eine Premiere, glaube ich. Dann kommt eine Premiere. Ich glaube, seitdem es diesen Podcast gibt, wurde diese Franchise noch nie in die Serie der Woche gepackt. Die Oakland Athletics. Wir haben die Gründe vorhin genannt, warum wir sie aktuell als gutes MLB-Team halten. Die Athletics reisen innerhalb ihrer Conference, innerhalb ihrer Division zu den Seattle Mariners, also Platz 2 gegen Platz 3. 3 Spiele der Oakland Athletics gegen die Seattle Mariners. Lukas, dein Tipp?
Die Mariners gewinnen 2-1.
Und auch da gehe ich bei dir wieder mit. Das heißt, wir unterscheiden uns nur bei Braves gegen Mets, wo ich sage, die Braves fliegen. Community, ihr wisst Bescheid. Alles, was über 85% ist, ist jetzt offiziell laut Lukas Basis für Podcast-Regeln als Sweep festgelegt worden. Wir werden es wieder hochladen, sodass ihr natürlich da auch abstimmen könnt und in der nächsten Folge dann da auch natürlich dann auch drauf eingehen. Und ich habe es vorhin mal kurz angeteasert. Passt gut auf in der Folge. Wir haben nochmal wieder ein Gewinnspiel. Darauf wollen wir jetzt eingehen. Lukas, was kannst du uns zu dem Gewinnspiel sagen?
So, ja, genau, Gewinnspiel. Vorweg schon mal, wer es bis hierhin geschafft hat, uns zuzuhören, fast anderthalb Stunden, der hat sich auch, der oder die natürlich, hat sich auch wirklich einen Gewinn verdient. Und zwar stehen an diesem Wochenende, am kommenden Wochenende, tatsächlich sogar am Vatertag, wir haben ja ein langes Wochenende mit dem Feiertag, am Donnerstag um 12 Uhr empfangen die Untouchables Paderborn in der Baseball-Bundesliga, die meine Hamburg Steelers sozusagen. Da geht es, wie gesagt, am Donnerstag um 12 Uhr und um 15 Uhr los im Ahrenpark der Untouchables. Und direkt am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr finden die Rückspiele sozusagen im Jackie Robinson Ballpark der Steelers statt. Und das werden zwei knackige Spieler, Tabellenführer Paderborn auf den direkten Verfolger die Steelers. Und ja, du kannst dabei sein. Wir verlosen nämlich 3x2 Freikarten an die Person, die folgenden Fragen richtig beantworten kann und uns bis Mittwoch 16 Uhr einschließlich eine Nachricht bei Instagram am besten schreibt. So, Niklas, du hast jetzt die Ehre, die Fragen einmal zu verkünden.
Die Fragen sind folgende. Wie heißt denn wohl der Ballpark der Untouchables Paderborn und wie der Ballpark der Hamburg Steelers? Für alle, die es jetzt nicht aus dem Kopf wissen, entweder ihr googelt oder ihr skippt nochmal so ungefähr 10 bis 30 Sekunden vielleicht zurück und hört nochmal, wie Lukas diese Spitzenspiele angeteasert hat, nochmal rein. Dann werdet ihr, denke ich, die Lösung raushören. Lukas hat es gleich gesagt, schreibt uns auf Instagram und schreibt uns eben dazu, zu welchem Spiel ihr wollt. Also ob ihr dann am Donnerstag zum Spiel in Paderborn hingehen wollt oder halt am Samstag bzw. Sonntag zu den Hamburg Steelers. Alle, die mitmachen, viel, viel Glück, viel, viel Erfolg. Generell ist die Baseball-Bundesliga diese Woche sehr, sehr vollgepackt. Es sind nämlich, ja, wenn man es so sagen möchte, Hin- und Rückspiele. Ich gehe mal ganz kurz eben drauf ein. Am Mittwoch, diesen Mittwoch, also morgen, treffen die Regensburg-Legionäre auf die Heidenheim Heideköpfe und das Ganze am Donnerstag um 14 Uhr erneut. Und das Rückspiel ist dann dementsprechend am Wochenende in Heidenheim. Dann ist noch ein Derby in Köln angesagt. Donnerstag Doubleheader am Vatertag, am Feiertag. Und das Rückspiel dann am Samstag und Sonntag in Bonn. Dann gerade schon angesprochen, Untouchables Paderborn gegen Hamburg Steelers und Rückspiele dann in Hamburg. Die Hard Disciples aus München treffen auf die Mainz Athletics auch am Donnerstag, am Vatertag und dann Rückspiel in Mainz am Wochenende. Und die Stuttgart Reds treffen auf die Hünstetten Storm. Und das ganze Rückspiel dann auch am Wochenende in Hünstetten. Geht auf jeden Fall hin und schickt uns immer fleißig.
Okay,
dann freuen wir uns sehr drüber.
Genau. Lasst an der Stelle auch sehr, sehr gerne Feedback da für uns. Auch da schreibt uns eine Nachricht, bewertet den Podcast. Das hilft uns wirklich sehr. Wie gesagt, verlinkt uns, wenn ihr MLB oder auch Baseball-Bundesliga im Ballpark oder auch vor dem Fernseher im Stream schaut. Dann denke ich, wird der Niklas euch auf jeden Fall auch auf Instagram reposten.
So. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und ja, ganz kurz, diese Rubrik schafft das heute hier nicht rein. Road to London, für alle, die in London dabei sind. Nächste Woche treffen das erste Mal die Philadelphia Phillies auf die New York Mets. Also klare Einschaltempfehlung nächste Woche ab Dienstag, das erste Spiel. Und wir werden in den nächsten Folgen dann wieder Road to London nochmal wieder drauf eingehen und euch für die London Series in London heiß machen wollen. Von daher, Lukas,
auf jeden Fall.
War mir eine Ehre, hat Spaß gemacht mit dir. Und dann, denke ich, werden wir uns zeitnah wieder hören zu einer neuen Folge Bases Loaded. Wir haben jetzt hier fast 1:30 abgerockt. Ich entlasse uns damit in den wohlverdienten Feierabend und schauen gleich nochmal wieder schön Baseball, denke ich.
Play Ball. Macht's gut, bleibt sportlich. Ciao, ciao.
Go Tigers.